Wir feiern heute ein Fest, bei dem eine Sache sehr üblich geworden ist, nämlich, dass man sich viele Geschenke macht. Wenn man an Weihnachten denkt, dann denkt man doch auch an Geschenke. Vor allem die Kinder freuen sich dann besonders, weil sie sich was wünschen dürfen und weil sie hoffen, diese ganzen Geschenke auch zu bekommen. Und so möchte ich einfach mal fragen, oder soll sich jeder mal Gedanken machen, was war denn das größte oder das teuerste Geschenk, das ihr jemals jemand anderem gemacht habt? Wie viel hat es gekostet? War das unter 100 Euro? War das über 100 Euro? Ging das sogar in die Tausenden Euros hinein? Manchmal stürzt man sich ja richtig in Unkosten, um irgendjemand ein schönes Geschenk zu machen. Ich denke, tausende Euro kommt jetzt nicht vor, außer der Vater schenkt seinem Sohn ein Auto oder so. Das kann dann schon mal einiges kosten. Aber es gibt doch große Geschenke, die teilweise gemacht werden. Was denkt ihr, was das größte Geschenk ist, das jemals gemacht wurde? Beziehungsweise was das teuerste Geschenk ist, das jemals gemacht wurde? Wenn man im Guinness-Buch der Rekorde nachschaut, dann liest man über das größte Geschenk, dass das die Freiheitsstatue war. Die Freiheitsstatue wurde von Frankreich an Amerika geschenkt. Sie ist mit Sockel 93 Meter hoch und wiegt 225 Tonnen. Das ist schon ein gewaltiges Geschenk. In dem Sockel selbst ist ein Museum drin. Wobei, da muss man dazu sagen, den Sockel haben die Amerikaner selber gemacht und nur die Statue war das Geschenk. Trotzdem noch ein sehr großes Geschenk. Ja, was war ein großes Geschenk, wenn ihr so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, was gemacht worden ist, das noch nicht so lange her war? Ich gebe einen kleinen Tipp, das war ein Geldgeschenk. Also es ging um Geld. Könnt ihr ungefähr schätzen, in welchem Bereich sich dieses Geld oder wie hoch dieser Betrag war? Oder einfache Frage, in welcher Währung war der Betrag? In Euro oder in Dollar? In Dollar, richtig. In Dollar. Und zwar war dieses Geschenk vom damals zweitreichsten Mann der Welt. Und das bewegte sich bei 31 Milliarden US-Dollar. Diese 31 Milliarden US-Dollar wurden nicht einer Einzelperson geschenkt, sondern einer Stiftung, und zwar der Bill Gates Stiftung, die selbst schon 29 Milliarden Dollar groß ist, also das Kapital. Und da hat sich das also mehr als verdoppelt. Das war der Warren Buffett, und er hat praktisch sein ganzes oder 99% seines Vermögens hat er verschenkt. Und der größte Teil war eben an diese Stiftung, 31 Milliarden Dollar. Ja, dann gibt es noch, also wer teure Geschenke liebt oder seinem Kind ein teures Geschenk machen möchte, da findet man auch sehr vieles, wenn man mal im Internet nachschaut. Es gibt zum Beispiel einen Teddybären von Steiff. Der hat Augen aus Perlen, also ein sehr wertvoller Edelstein oder zwei. Und die Schnauze ist aus echtem Gold. Und der ist auch erschwinglich, der kostet etwas mehr als 60.000 Euro. Das heißt, wenn man viel spart, kann man durchaus seinem Sohn solch ein Spielzeug schenken. Fragt man sich natürlich auf der anderen Seite, ob der Sohn wirklich dieses Spielzeug braucht, ja, ob er sich nicht genauso freut, wenn der Teddy viel weniger kostet. Da haben die Kinder oft noch nicht so den Sinn dafür. Ja. Aber in so einer reichen Familie kann es durchaus sein, dass das Kind sagt, ich spiele nur mit einem Teddy, der mindestens 50.000 Euro gekostet hat. Ja, so gibt es viele große Geschenke, teure Geschenke. Teuer ist ja auch nicht immer gleich groß. Oder wenn wir den Wert betrachten, dann kann man das immer von verschiedenen Seiten betrachten. Was war aber das größte Geschenk, das überhaupt jemals gemacht worden ist? War das jetzt da schon dabei bei dem, was ich aufgezählt habe? Oder können wir uns noch ein größeres Geschenk vorstellen? Oder wodurch zeichnet sich das größte Geschenk aus? Es ist das Geschenk, das am meisten Freude macht. Also ich habe gehört, dass zum Beispiel bei Schulanfang in Deutschland den Kindern durchschnittlich 5 Schultüten geschenkt werden. Ich meine, über eine Schultüte freut sich das Kind vielleicht, aber wenn es dann 5 Schultüten kriegt und dann 5 Scheren hat und 5 Sachen irgendwo doppelt, 5 Lineale, ich glaube, dann sagt das Kind auch, wozu brauche ich jetzt noch eine Schultüte? Und wenn es im Durchschnitt 5 sind, heißt es, ein Kind bekommt 1 oder 2 und ein anderes Kind bekommt 10 Schultüten. Ja, das größte Geschenk aller Zeiten. Wir lesen von diesem größten Geschenk, das auch tatsächlich das größte Geschenk ist, in der Bibel. Und zwar möchte ich einen Vers vorlesen, den sollten die meisten von euch kennen. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist tatsächlich von dem allergrößten Geschenk die Rede, das jemals gemacht worden ist. Und das ist ein Geschenk, das Gott gemacht hat. Gott hat Jesus Christus, seinen Sohn, in diese Welt geschickt. Und dieses Geschenk ist weit mehr wert als die 30 Milliarden oder als der teure Teddybär oder als das teuerste Auto oder sonst was, was wir uns vorstellen können. Dieses Geschenk ist etwas, was wir nicht mit Geld kaufen können, obwohl manche versucht haben, das zu verkaufen, damit ein Geschäft zu machen. Warum macht uns Gott dieses Geschenk? Wir lesen in diesem Vers, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gottes Liebe hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn zu schicken, Jesus Christus in diese Welt zu schicken. Es war also die Liebe zur Welt, die ihn dazu getrieben hat, uns dieses Geschenk zu geben. Aber was beinhaltet dieses Geschenk alles? Es ist einfach ein Geschenk, dass Jesus hier war. Viele sagen ja, Jesus war ein sehr guter Mensch, er war ein Religionsstifter, er hat viele neue Ideen in die Welt gebracht und das ist schon sehr wertvoll. Dem können wir als Vorbild nachfolgen. Aber es ging um mehr. Jesus wurde nicht einfach so geschickt, er wurde nicht einfach Mensch, das geschah ja vor 2000 Jahren. Und wenn wir jetzt Weihnachten feiern, dann denken wir genau daran, da denken wir daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Er ist aber in diese Welt gekommen mit einem ganz bestimmten Auftrag. Er ist nicht einfach nur gekommen, um sich mal zu zeigen, sondern er hatte einen Auftrag und es war von Anfang an klar, wie dieser Auftrag aussehen würde. Wenn wir ins Alte Testament gehen, nämlich bevor Jesus gekommen ist, dann sehen wir, wie Jesus angekündigt wird und wie der Plan Gottes schon im Alten Testament dargelegt wird. Das war also ein Geschenk, das da in die Welt gekommen ist, das nicht einfach plötzlich kam, das nicht einfach zu irgendeiner Zeit kam, sondern es war etwas, was Gott von Ewigkeit her geplant hatte. Und als Jesus eben geboren wurde und in diese Welt kam, da war es schon entschiedene Sache, dass er den Auftrag haben würde, zu sterben. Das war der Auftrag. Das heißt, wenn wir daran denken, dass Jesus geboren wurde, dann denken wir nicht nur an dieses kleine Kindlein, das da in der Krippe liegt, sondern wir wissen genau, dieses kleine Kindlein ist dazu bestimmt, zu sterben für die Sünde der Welt. Und davon lesen wir in Jesaja Kapitel 53, 700 Jahre vorher wurde das angekündigt. Ich lese ab Vers 4. Da steht: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wenn ich jetzt nochmal auf die Schultüten zurückkomme. Hier haben wir wirklich ein Geschenk, das irgendwann nicht mehr benötigt wird. Als Gott Jesus geschickt hat, war das ein Geschenk, das wir benötigen, das wir brauchen. Am Anfang von diesem Kapitel von Jesaja, da lesen wir, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Das hört sich so an, als ob diese Botschaft, dass nämlich Gott seinen Sohn geschickt hat, überhaupt nicht geglaubt wird. Sie wird gar nicht angenommen. Und wenn sie nicht geglaubt wird, heißt es ja auch irgendwo, anscheinend wird das gar nicht gebraucht. Gott hat also das größte Geschenk der Welt gemacht. Er hat Jesus der Welt geschenkt, aber er wird abgelehnt. Dieses Geschenk wird nicht angenommen. Und es gibt ja auch wirklich Geschenke, die nicht angenommen werden. Es kann sein, jemand schenkt mir irgendetwas, zum Beispiel angenommen, mein Chef würde zu mir kommen und sagen, er möchte mir ein neues Auto schenken. Dann hätte ich erstmal sehr viele Skrupel, dieses Geschenk anzunehmen. Ich würde sagen, also irgendwie ist es komisch, dass der mir ein Auto schenkt. Oder noch besser, eine Firma, ein Unternehmen, das einen Auftrag bekommen möchte, schenkt denjenigen, die die Entscheidung treffen, diesen Auftrag anzunehmen, eben von dem Unternehmen, an dem sie das verkaufen wollen, einige sehr wertvolle Geschenke. Zum Beispiel ein paar Reisen nach Bali oder sonst irgendwohin. Auch das ist sehr zweifelhaft, ist aber durchaus üblich. Die korrekte Haltung wäre hier, das abzulehnen, weil es hier um ein Bestechungsgeschenk geht. Aber es gibt eben Geschenke, die irgendwo einen Haken haben. Die haben einen Haken und deswegen sind Menschen skeptisch, das anzunehmen. Und genau dann, wenn etwas umsonst ist, wenn etwas frei ist, dann sind die Menschen am skeptischsten. Sie trauen der Sache nicht. Sie denken, da stimmt irgendetwas nicht. Was ist aber, wenn ich etwas ganz dringend brauche? Ich brauche ganz dringend irgendetwas. Zum Beispiel, ich habe eine tödliche Krankheit und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, hier, ich habe die Wunderpille. Wenn du diese Wunderpille schluckst, dann wirst du gesund. Und man weiß, weil diese Pille eben bekannt ist, dass sie wirklich auch das bewirkt, was sie sagt. Die kostet aber jetzt sehr viel, aber jemand schenkt sie mir. Würde ich dann diese Pille annehmen? Wenn ich genau wüsste, es hat keine Folgen, es bewirkt nicht irgendeine andere Krankheit oder sonst etwas, weil sowas gibt es ja auch. Es gibt ja da wirklich allerlei Schabernack. Aber wenn es wirklich die Medizin für diese Krankheit ist, dann werden die meisten Menschen bereit sein, diese Medizin anzunehmen. Wir lesen hier auch von einer Krankheit in diesem Kapitel von Jesaja, wo er ankündigt, dass Jesus kommen würde und dass er leiden würde. Wir lesen hier, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Hier ist die Rede davon, dass Jesus eine Krankheit getragen hat. Welche Krankheit hat er denn getragen? Ist es so, dass wenn man an Jesus glaubt, dass man dann immer gesund ist und dass man keine Krankheiten mehr hat, weil Jesus die Krankheit getragen hat? Oder ist hier von einer anderen Krankheit die Rede? Hier ist von einer anderen Krankheit die Rede, nämlich von der Krankheit der Sünde. Die Menschheit ist krank, sie sitzt in der Finsternis, so sagt es uns die Bibel, sie ist krank vor lauter Sünde. Und die Bibel sagt uns, das ganze Haupt ist wund und es gibt keinen Teil des Menschen, der von dieser Krankheit nicht betroffen ist. Und das ist eine Krankheit, die tödlich ist. Diese Krankheit der Sünde wird auf jeden Fall tödlich verlaufen. Die Bibel sagt, der Sold der Sünde ist der Tod. Das heißt, ohne Heilung dieser Krankheit, der Sündenkrankheit, folgt der Tod. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang vom ewigen Tod und von der Hölle, von der Verdammnis. Das ist die notwendige Konsequenz dieser Krankheit. Es ist eine Krankheit, die ist diagnostiziert worden, sie ist dargelegt worden in der Bibel, in der Schrift, und das letztendliche Ziel dieser Krankheit ist der ewige Tod. Das heißt, es ist eine sehr schlimme Krankheit, die hier in der Bibel uns gezeigt wird. Wir haben vorher einige Verse von Benjamin gehört über das Licht. Er hatte einiges über das Licht vorgelesen, und wir haben gehört, dass Jesus das Licht der Welt ist. Aber was hat es damit auf sich, dass er das Licht ist und dass hier die Finsternis ist und dass die Menschen in der Finsternis sind? Wir lesen davon auch im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wie ist das mit dem Licht und mit der Finsternis? Wenn man zu Hause ist und man hat vielleicht noch irgendetwas zu tun, oder vielleicht hat man auch nichts zu tun und es wird so langsam dunkel und man sitzt dann irgendwann im Dunkeln in der Wohnung. Irgendwann kommt man doch auf die Idee, man merkt, es ist dunkel geworden, man macht das Licht an. Man will eigentlich nicht im Dunkeln sitzen, im Finstern sitzen, sondern möchte, dass es hell ist. Der Mensch braucht auch das Licht. Ohne Licht kann der Mensch nicht leben und er kann nicht in einem Loch ständig sein, wo überhaupt kein Licht hineinkommt. Also ein natürlicher Drang des Menschen ist eigentlich, dass er zum Licht kommt. Hier aber in diesem Vers lesen wir, dass die Menschen nicht zum Licht kommen, damit ihre Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist der eigentliche Grund, warum viele Menschen das Licht Jesu nicht wollen, das Geschenk Gottes nicht annehmen wollen, weil Jesus Licht ist. Und weil zu Jesus kommen heißt zum Licht kommen und es heißt eingestehen, dass man Sünder ist. Der Mensch hat eine natürliche Neigung, einen natürlichen Drang, die Sünde wegzudiskutieren. Unsere Gesellschaft hat die Sünde komplett umdefiniert. In unserer Gesellschaft ist die falsche Ernährung Sünde. In unserer Gesellschaft ist es Sünde, wenn man sich nicht im Klimaschutz engagiert. Das sind die zwei Hauptbereiche, von denen die Politiker sprechen, wenn es um falsches Verhalten geht. Ich versündige mich, wenn ich Schokolade esse, und ich versündige mich, wenn ich die Umwelt zu stark verschmutze. Auf das hat unsere Gesellschaft die Sünde mehr oder weniger reduziert. Die Bibel sagt aber, alles, was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles zur Ehre Gottes und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes sein. Und das ist der Maßstab, den Gott ansetzt, wenn es um Sünde geht. Wenn wir etwas tun, was nicht zur Ehre Gottes ist, dann ist es Sünde. Wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist Sünde. Und nicht nur das, unser Leben soll nicht nur geprägt sein davon, dass es zur Ehre Gottes ist, sondern es werden auch konkrete Dinge aufgezählt in der Schrift, die als Sünde bezeichnet werden, die ganz klar aufgedeckt werden und wo wir gewarnt werden. Wenn wir da zum Beispiel im Galaterbrief nachschauen, im Kapitel 5, da lesen wir Kapitel 5, Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Hier werden viele Punkte aufgezählt und wir lesen hier auch Streit. Streit ist auch dabei. Streit schließt auch vom Reich Gottes aus. Ich kenne sehr viele Menschen, die in Streit sind. Und ich kenne auch bei einigen beide Seiten, beide Streitparteien. Und wenn ich mit der einen und mit der anderen Seite rede, dann hat immer jede Seite recht. Das heißt, der eine sagt, ich habe korrekt gehandelt und bin ungerecht behandelt worden, ich bin das Opfer. Wenn ich dann mit der anderen Seite rede, dann heißt es genauso, ich habe korrekt gehandelt, ich bin das Opfer. Ja, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass bei so einem schlimmen Streit, dass Leute teilweise nicht mehr miteinander reden, dass sie sich aus dem Weg gehen, aus der gleichen Familie, Familienangehörige, die miteinander verwandt sind, dass sie sagen, der andere hat mich ungerecht behandelt und dass niemand von seinem Punkt abweicht. Das heißt, die Bereitschaft einzugestehen, ich habe falsch gehandelt, die ist sehr selten da. Man reflektiert sehr selten über sein eigenes Leben und tut anerkennen, dass man sich selber versündigt hat, dass man andere verletzt hat, dass man gegen die höchsten und heiligen Gebote Gottes gesündigt hat. Ja, viele kennen diese Gebote nicht. Sie sagen, ich habe in die Bibel noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht darum. Das ändert aber nichts daran, dass genau dieser Maßstab, der Maßstab des Wortes Gottes, angelegt wird vorm Gericht. Das ist genau der Maßstab, den uns die Bibel gibt und den uns die Bibel aufzeigt. Und, wie es allgemein im Volksmund gesagt wird, Dummheit schützt vor Strafe nicht. So ist es auch mit der Bibel. Ich kann die Bibel nicht im Schrank verstauben lassen oder so weit wie möglich von mir entfernen und dann mal sagen, wenn ich vor dem lebendigen und heiligen Gott stehe, Dummheit schützt vor Strafe nicht, heißt es dann vielmehr. Ja, so würde es den Rahmen sprengen, wenn ich noch mehr Dinge aufzählen würde, die uns im Wort Gottes vorgegeben sind. Aber wir sehen in diesem Wort, dass Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist Licht und er ist das wirklich wahre und reine Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist so ein reines Licht, dass wer in dieses Licht kommt, da wird alles offenbar, alle Gedanken, alle Sünden, alles Schlechte, alles kommt ans Tageslicht, alles kommt an dieses Licht Jesu. Das heißt, es ist wirklich so, dass wenn ich zu Jesus komme, dann werde ich durch dieses Licht durchleuchtet und die Propheten des Alten Testaments, als sie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, haben sie gesagt, wehe mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich komme um, ich vergehe. Das war die Reaktion dieser Propheten. Und so ist es, dass niemand, der die Sünde tut, vor diesem Licht bestehen kann. Dieser heilige Gott wird die Sünde nicht zu sich lassen. Er wird Sünder nicht einfach so ins Paradies lassen. Das geht einfach nicht. Da würde er seinem eigenen Wesen widersprechen. Denn wir erinnern uns an den Sündenfall. Adam und Eva müssten das Paradies verlassen wegen einer Sünde. Und mit wie vielen Sünden kommen wir aber an, wenn wir sterben, wenn wir vor Gott sind? Das ist ein Riesenpaket an Sünden. Viele Sünden haben wir vergessen und haben gedacht, da ist schon Gras drüber gewachsen und das wird nicht mehr ans Licht gebracht. Aber sogar die Sünden, die wir vergessen haben, auch die werden ans Licht gebracht. Und auch für die müssen wir gerade stehen. Als die Jünger erkannt haben, was Jesus so lehrt und was er so weitergab, da fragten sie ihn ganz entsetzt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und diese Frage ist sehr berechtigt. Denn wenn Gott so heilig ist und sein Wort solch einen hohen Maßstab an uns anlegt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Antwort Jesu war, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Es gibt einen Weg und an diesem Punkt kommen wir zurück zu unserem Geschenk. Wir können uns die Errettung nicht selber verdienen oder selber erarbeiten. Jemand, der so sündig ist, wie es die Bibel uns sagt, kann nicht anfangen und sagen, ich habe jetzt zwar hier eine Waage und hier liegen meine Sünden, ein großer Berg an Sünden und ich fange jetzt an, gute Werke zu tun und diese guten Werke auf der anderen Seite anzuhäufen, bis diese Werke mehr sind als meine Sünden. Oder jemand, der viel Geld hat, der sagt, okay, ich spende vielleicht, ich lasse Kirchen renovieren oder sonst was in die Richtung und hofft, dass dann auch hier der Berg auf der Seite ein bisschen anwächst und irgendwann da mehr ist auf dieser Seite als auf dieser Seite und ich so in die Ewigkeit eingehe. Eine einzige Sünde auf dieser Seite reicht, um mehr zu wiegen als diese Seite. Wir können uns noch so anstrengen, noch so bemühen, noch so viel Gutes tun, noch so viele Geschenke machen, noch so viele Freuden anderen machen. Die Sünde haftet an uns und wir müssen von dieser Sünde geheilt werden. Das ist die Krankheit der Menschheit. Die Krankheit der Menschheit ist die Sünde. Und das sagt Jesaja sehr schön: für wahr, unsere Krankheit hat er getragen. Es war also nötig, dass Gott uns dieses Geschenk macht. Es war nötig, wenn überhaupt eine Hoffnung und eine Möglichkeit auf Errettung, auf Umkehr bestehen sollte. Und das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Das größte Geschenk ist Jesus Christus. Gott hat ihn zu uns geschickt. Er kam als Kind zur Welt. Er wurde erwachsen und er fing seinen Dienst an. Und er hat sich zu erkennen gegeben. Er hat uns den Vater gezeigt. Er hat nicht nur gesagt, dass er das Licht ist, sondern er sagt immer wieder, er drückt immer wieder aus, wer er ist. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er hat selber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Des Weiteren hat er über das Leben gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dadurch sehen wir, dass Jesus nicht nur gekommen ist und sich uns geschenkt hat, sondern mit ihm möchte er uns noch viel mehr schenken. Er ist gekommen, um zu leiden. Er ist gekommen, um sich schlagen zu lassen. Wir können uns diese Schmerzen und dieses Leid gar nicht richtig vorstellen. Die Kreuzigung war eine schreckliche Hinrichtungsmethode, die die Römer praktiziert haben. Und nur die schlimmsten Verbrecher wurden so hingerichtet. Ein Römer durfte so nicht hingerichtet werden, weil sie genau wussten, wie grausam das ist, wie sie da am Kreuz hingen und eben nicht sofort starben, sondern langsam, qualvoll, immer näher dem Tode kamen. Und viele sind dann irgendwann erstickt, weil man musste, wenn man am Kreuz hing, musste man immer wieder seine Füße aufstellen, um Atem zu bekommen, um atmen zu können. Und das war ein schrecklicher Schmerz, die Füße überhaupt so hoch zu stellen, der praktisch, so dass der gekreuzigt wurde, immer sich entscheiden musste, was macht er? Lässt er sich durchhängen und bekommt keine Luft oder stemmt er sich wieder auf, um etwas Luft zu bekommen? Und so gingen diese Qualen immer hin und her. Und nicht nur das, da kam ja noch dazu, die Dornenkrone, die mit den langen Stacheln, die richtig ins Fleisch hineingebohrt waren, was alles damit zusammenhängt, was Jesus durchgemacht hat. Und nicht nur das körperliche Leid, sondern die Bibel sagt uns, dass er ans Kreuz die Sünde getragen hat. Er ist für die Sünde gestorben und er hat die Sünde auf sich geladen. Gott hat die Sünde auf ihn gelegt. Und er hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kommt auch noch dazu, dass er diese Gemeinschaft mit dem Vater nicht mehr hatte und diesen Ausruf gemacht hat, weil die Sünde ihn selbst von Gott getrennt hat. Das hat es ihn alles gekostet, dass er dieses Werk für uns getan hat. Nicht nur die Trennung, sondern alles, was damit zusammenhängt. Und auch die Menschen haben ihn alle verlassen. Die Jünger sind von ihm weggelaufen. Sie haben ihn verleugnet. Und er hatte praktisch niemanden. Das stellen wir uns mal vor, wenn wir uns da hineinversetzen und uns überlegen, wir sind gekommen, um den Menschen etwas Gutes zu tun. Oder wir tun anderen etwas Gutes und dann laufen die alle weg und verachten einen, spucken einen an, schlagen einen und demütigen einen. Jesus ist so bis in den Tod gegangen und hat so das Werk vollbracht. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Ja, was hat das für eine Bedeutung für jeden von uns persönlich? Wie oft kam es schon mal vor, dass ihr ein Geschenk angeboten bekommen habt, und es abgelehnt habt? Ich denke, es kam sicher schon mal vor. Aber wie wäre es, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Geschenk von jemandem bekommt, der euch sehr lieb ist? Also zum Beispiel ein Familienangehöriger oder ein sehr guter Freund. Würdet ihr dann zu demjenigen sagen, wenn ihr merkt, oh, dieses Geschenk, naja, das schmeiße ich nachher sowieso im Mülleimer. Würdet ihr dann zu dem sagen, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht? Normalerweise nicht, weil das wäre eine Beleidigung, dieses Geschenk abzulehnen. Das heißt, schon unter uns Menschen sind wir enttäuscht, wenn wir jemanden eine Freude machen, wenn wir jemanden ein Geschenk machen, vielleicht aber noch viel Mühe haben, dieses Geschenk dem anderen zu geben. Es kostet uns tatsächlich etwas und derjenige verachtet dieses Geschenk. Aber genauso ist es geschehen mit diesem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Wir lesen davon, dass erst die Juden es abgelehnt haben und später, als es Heil dann zu den Heiden ging, haben dort auch nur der kleinste Teil dieses Geschenk angenommen. Auch sie haben es von sich gestoßen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 46. Da heißt es, da ihr es aber von euch stoßt, das Wort Gottes, und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das heißt, Paulus, der das Wort Gottes verkündigt hat in der Synagoge, und wie er merkt, dieses Wort wird abgelehnt, sagt zu ihnen, ihr stoßt das Wort Gottes von euch, ihr erachtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig. Und das ist die Reaktion der Menschen im Allgemeinen. Sie stoßen das Wort Gottes von sich, sie erachten sich für unwürdig des ewigen Lebens. Sie wollen es nicht haben, sie wollen den Sohn Gottes nicht haben, sie wollen nicht zu Jesus kommen und sich beugen und anerkennen, ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Was hat dieses Geschenk an sich, dass es so abgelehnt wird? Ist es so eine schlechte Sache, die Gott uns hier anbietet, die Gott uns hier schenkt, dass er uns seinen Sohn, seinen Liebsten gegeben hat? Es ist tatsächlich, wie uns die Bibel sagt, es ist das größte Geschenk aller Zeiten. Und es hat Gott sehr viel gekostet, seinen Sohn zu senden, seinen Sohn leiden zu lassen und ihn dahin zu geben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, lesen wir in Jesaja, hat es Gott auch gefallen. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Warum gefiel es Gott? Weil genau das der Weg war, genau das war das Mittel, durch das wir gerettet werden sollen. Dadurch, dass Jesus zerschlagen wurde, dadurch, dass unsere Schuld auf ihn gelegt wurde. Wie ich vorher erwähnt hatte, Gott hat Jesus nicht einfach nur geschickt, damit er kommt und dass er dieses Werk tut und es dabei belässt, sondern Jesus ist gekommen, um sich hinzugeben, aber er ist auch gekommen, um uns noch viel mehr damit zu schenken. Und das Erste, was wir geschenkt bekommen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir das annehmen, was er für uns getan hat, das Erste, was wir bekommen, ist Sündenvergebung. Diese Krankheit der Sünde, davon werden wir geheilt. Und es ist ein großes Geschenk, wenn wir wissen dürfen, unsere Sünden sind uns vergeben. Solange wir keine Sündenvergebung haben, müssten wir eigentlich niedergeschlagen einhergehen. Wir müssten stöhnen unter der Last der Sünde. Wir müssten traurig sein, wir müssten weinen darüber, wie wir sind, wie Gott uns sieht und dass wir vor Gott nicht bestehen können. Wenn uns aber diese Sünde genommen wird und die Sünde vergeben wird, dann dürfen wir uns freuen. In Römer 4, Vers 7 lesen wir, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Jesus ist gekommen, um die Sünde auf sich zu nehmen, aber das heißt nicht, dass wir automatisch Sündenvergebung haben, dass allen Menschen die Sünde automatisch vergeben ist. Auch ein Priester kann keinem Menschen die Sünden vergeben, sondern die Bibel sagt uns, dass das Vorrecht Gottes es ist, die Sünde zu vergeben. Und die Sünde wird uns vergeben, indem wir darauf vertrauen, was der Herr für uns getan hat, dass sein Blut für unsere Sünden geflossen ist. Wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen und darauf vertrauen, dann dürfen wir sagen, unsere Sünden sind uns vergeben. Ich erinnere mich da an eine wahre Begebenheit, die ich gelesen habe vor ein paar Tagen. Und zwar ist das in einem muslimischen Land, wo der Islam die vorherrschende Religion ist und wo es als schlimmes Verbrechen gilt, zum Christentum überzugehen. Und da war es so, da war ein Familienvater, er hatte Frau und eine Tochter und er hat von Jesus gehört. Er hat von Jesus gehört und er kam zum Glauben an den Herrn Jesus. Und das war für ihn so eine Freude, dass er Jesus kennenlernen durfte, dass er das erfahren durfte, was für ein Leben Jesus ihm schenkt, dass Jesus ihm die Sündenlast nimmt und dass er sein Leben ganz neu macht und ihm Freude schenkt, ihm nachzufolgen. Solch eine Freude war es für ihn, dass er gleich allen von Jesus erzählt hat. Er kam nach Hause, er hat seiner Frau von Jesus erzählt, er hat seiner Tochter von Jesus erzählt und hat ihr diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, beigebracht. Kurz darauf kam der Vater von seiner Frau und hat sowohl die Frau als auch die Tochter ihm weggenommen. Das ist islamisches Recht, wenn der Mann oder die Frau, wer auch immer, den Islam verlässt, dann darf die Scheidung eingereicht werden und der Vater darf zum Beispiel seine Tochter zurückholen. Also haben sie sich auf den Weg gemacht und die Tochter wollte gar nicht weg, aber sie wurde dann auch gezwungen mitzugehen und so verließ dann die Mutter und die Tochter den Vater. Und dann hat sie sich gefragt, ja, was ist eigentlich los, die Tochter? 9 Jahre oder 10 Jahre alt, fragt sich, ist mein Vater wirklich so ein schlimmer Mensch, dass man ihn verstoßen muss? Und das konnte sie irgendwie nicht wahrhaben. Und sie hat da immer wieder drüber nachgedacht, versucht, ihre Mutter anzusprechen, aber die war ganz verschwiegen. Und dann kam sie an im Haus des Großvaters und sie hat über das Wort Gottes nachgedacht, aber sie hat nicht verstanden, was Jesus für sie getan hatte. Aber in dieser Zeit, in dieser Not, wurde ihr auch bewusst, dass sie selber sündig ist, dass sie selber viel falsch gemacht hat, dass sie andere verletzt hat, sich schlecht verhalten hat, dass ihre Herzenseinstellung nicht richtig ist, dass da oft Zorn drin ist oder Wut oder Ärger, Dinge, die in unserem Herzen keinen Raum haben sollten, die waren alle in ihrem Herzen und sie hat das erkannt. Und sie hat sich danach gesehnt, Sündenvergebung zu haben. Und dann ist ihr der Vers eingefallen, den der Vater ihr beigebracht hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ihr wurde klar, was Jesus für sie getan hat. Und dann kam es auf einmal, sie muss Christ werden. Wenn sie Christin wird, dann wird ihr vergeben. Dann hat sie diese Vergebung durch Jesus. Da hat sie sich gedacht, nein, das werde ich nicht. Dann geht es mir genauso wie meinem Vater. Ich bekomme nichts zu essen, ich werde ausgestoßen. Und dann hat sie es erstmal dabei belassen. Und am nächsten Tag hat sie die Sünde aber doch so bewegt, dass sie gebetet hat, dass sie gerufen hat zu Gott um Vergebung und sie hat auf den Herrn Jesus vertraut, was er für sie getan hat. Und auf einmal wurde ihr ganz leicht. Auf einmal war es so, dass sie wusste, meine Sünde ist mir vergeben. Kurz darauf wettert der Großvater wieder über den Vater und sagt, was für ein schlimmer Mensch das ist und wie schlimm es ist, Christ zu sein. Und dann widerspricht sie, sie kann gar nicht anders und sie sagt, nein, es ist wunderschön, Christ zu sein. Und der Großvater wird ganz wütend, er sperrt sie ein ohne Essen und Trinken, ist sie eine Nacht eingesperrt und er droht ihr an, am nächsten Tag wird er sie so stark schlagen, dass sie nie mehr über Jesus redet oder irgendwas von Jesus wissen möchte. Dann wird sie rausgelassen und er droht sie nochmal an und sagt, willst du Jesus absagen? Und sie kämpft innerlich, aber sie kann einfach nicht anders und sie sagt, dass es schön ist, Christ zu sein und dass sie weiß, dass der Herr ihr vergeben hat. Und er holt schon auf, aus zum Schlag, überlegt sich's aber anders und sagt, nein, solchen wie dich, da bringt es auch das Schlagen nicht. Du wirst wieder eingesperrt und morgen wirst du alleine weggeschickt und das Haus verlassen, wenn du es dir nicht anders überlegst. Sie wird wieder eingesperrt und betet innerlich und denkt drüber nach, dass sie vielleicht doch nachgeben sollte. Aber dann fasst sie den Entschluss, egal was kommt, der Herr wird mit ihr sein, er wird sie begleiten. Dann ist es tatsächlich so, dass ihre Mutter die Tür aufmacht und ihr sagt, wir gehen jetzt zusammen weg. Sie hat auch sich sehr gefreut, als ihr Vater von Jesus erzählt hat, aber sie hatte Angst. Und jetzt hat sie gesehen, wie sie mutig war und ist ganz beschämt worden. Und sie ist jetzt auch zum Glauben gekommen und folgt Jesus nach. Und so haben sie sich dann zusammen auf den Weg gemacht, um den Vater zu suchen. Ja, hier sehen wir, wie der Glaube an Jesus Leben verändert, wie er frei macht und wie wir durch Jesus wirklich ein neues Leben bekommen, das Leben im Überfluss. Ich schließe das mit einem Vers ab aus dem Matthäus-Evangelium. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, hier werden wir zu Jesus gerufen. Wir sollen mit all unserer Last, mit der ganzen Sündenlast zu Jesus kommen. Wir sollen an ihn glauben und wir sollen sein Joch aufnehmen. Aber auf der einen Seite warnt er uns vor diesem Joch, auf der anderen Seite sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil wenn er das Leben verändert, kommt er auch in das Leben. Man hat eine Beziehung zu ihm und man weiß, dass er selbst vor uns hergeht, dass er der gute Hirte ist und dass sein Stecken und Stab uns trösten. Ja, zusammenfassend sollten wir eben an solch einem Tag und nicht nur an solch einem Tag, sondern mit unserem ganzen Leben daran denken, dass das größte Geschenk, das jemals gemacht wurde, ist Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist. Und dieses Geschenk sollten wir dankbar annehmen und wirklich zu Jesus kommen, an ihn glauben, auf ihn vertrauen und mit unserem ganzen Leben ihn ehren. Er möchte uns dabei helfen und er möchte uns gebrauchen, dass wir Licht sind in dieser Welt, so wie wir vorher gehört haben, als das Licht behandelt wurde. Jesus ist das Licht und er möchte, dass die Gläubigen auch Lichter sind und dass sie da sich gebrauchen lassen von Gott, um zu seiner Ehre zu leben und um anderen Menschen eine Hoffnung zu geben. Wir bekommen eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus und das ist das größte Geschenk, dass wir ihn haben dürfen, dass wir an ihn glauben dürfen und dass er sich selbst aus Liebe zu uns hingegeben hat, dass er uns geliebt hat bis in den Tod.